Es gibt doch den coolen Spruch, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und wir reden ja davon, dass Menschen zu Jesus Christus kommen. Das ist nur der einfachere Teil, dass du jemanden zu Jesus Christus führen kannst. Wenn das passiert, kommst du in eine geistliche Elternschaft hinein, Vater oder Mutter. Und dann fängt es eigentlich erst richtig an. Nur über diesen Teil reden wir relativ wenig, weil es nicht sehr viele geistliche Eltern gibt. Es gibt geistliche Eltern, und das ist auch ein Begriff, aber was man eigentlich darunter versteht, wenn man von einem geistlichen Vater oder Mutter redet, meint man eigentlich, einer hat mich adoptiert. Und ich kann mein Herz bei ihm ausschütten, oder? Das ist doch ein geistlicher Vater. Ich suche einen geistlichen Vater. Sehr cool. Du kannst lang suchen. Väter zeugen und Mütter gebären. Und geistliche Eltern entstehen dadurch, dass sie geistliche Kinder haben. Also wir reden über etwas, wo wir erst am Entdecken sind. Es gibt eine coole Geschichte in Afrika, wo sie eine Dürre hatten, eine brutale Dürre, und da kommt ein vollmächtiger Evangelist. Und sie machen eine riesige Gebetsversammlung und sie beten für den Regen. Und es ist eine rechte Menge versammelt, es sind mehrere Dutzend oder hundert Leute sogar. Der Evangelist schaut so über die Menschenmenge und er sieht eine einzige Person, die einen Regenschirm dabei hat. Und er sagt, auf dich baue ich. Weil du hast den richtigen Glauben mitgebracht. Wir beten für Regen, wenn die Sonne scheint. Aber selbstverständlich nehmen wir den Regenschirm mit, wenn wir ans Gebetsmeeting gehen. Und so ist es auch, wenn du betest, dass durch dich Menschen zum Glauben kommen. Ist es wichtig, dass du dich an der gleichen Zeit vorbereitest, dass wenn dir Gott dann geistliche Kinder schenkt, dass du die auch an die Brust nehmen kannst. Dass du die kannst ernähren, dass du die kannst von A nach B fahren. Sonst bist du eigentlich so ein bisschen wie der, der sagt, Herr, schenk mir einen Sechser im Lotto. Und du betest es treu jeden Abend. Und nach 5 Jahren sagt der Gott, willst du etwas ausmachen, mal einen Ski auszufüllen? Wir wollen uns anschauen, das Thema Jüngerschaft. Es ist eine kompakte Sache heute Morgen. Es ist gut, wenn ihr euch Notizen macht oder es nochmal hört nachher oder auch die Bibel dabei habt, mitgeht. Zuallererst, wenn wir anschauen, kurze Repetition, was passiert bei der geistlichen Wiedergeburt? Was passiert bei der sogenannten Bekehrung? Dazu schlagen wir auf Johannes 3, Vers 5. Jesus erwiderte, ich sage dir eins, sagte zum Nikodemus, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in Gottes Reich kommen. Wasser steht für Taufe, Taufe steht für Umkehr, Umkehr steht für Umdenken. Es gibt die einzelnen Bibeln, die das sogar so schreiben, wenn jemand nicht umdenkt und durch den Geist geboren wird, Buß tut, Metanoia. Es ist der Teil, der Mensch dazu beiträgt, dass er erkennt, ich bin auf dem falschen Weg. Aber auch das zündet Gott in dir innen an. Wenn du schon umdenkt hast, ist es ein Geschenk. Und bevor ein Mensch sich bekehrt, startet ein Prozess tief, tief in ihm hinein, der ihn dazu bewegt, umzudenken. Also, das ist das eine, Wasser, Umdenken und Geist. Kann er nicht in Gottes Reich hineinkommen? Und jetzt kommt die Erklärung wegen Geist. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Geistliches Leben wird aus dem Geist geboren. Darum seid nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es auch bei jedem, der aus Geist geboren ist. Eine Wiedergeburt, eine Bekehrung, ist daran zu erkennen, dass ein Mensch fundamental verändert ist. Er hat umgedacht und er ist von Neuem geboren aus dem Geist. Und es hat eine Auswirkung, vergleichbar mit dem Wind. Du merkst, wenn er bläst, jeder bestätigt dir, aha, heute ist föhnig, 120 Grad, Hurricane, ein Wind bläst, oder ein Lauswindli geht, oder es ist windstill. Das ist für alle zu erkennen. Und so ist es auch zu erkennen, wenn ein Mensch von Gott von neuem geboren ist. Weil der Geist Gottes schafft etwas Neues in ihm. Es ist erkennbar. Woher er kommt und wohin er geht, weiss man eigentlich nicht. Im 2. Korinther 5, 17 heißt: Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich habe euch hier eine bekannte Grafik aufgezeigt, wo wir das nochmal kurz anschauen. Der Mensch aufteilt nach der biblischen Einteilung. Wir haben den Körper, die 5 Aktionen, sehen, schauen, essen, fühlen etc. Wir haben die Seele, den Körper, übrigens den Tempel, dein Haus, die Hülle, die wird vergehen, die wird älter werden. Aber die von neuem geboren sind, werden den neuen Körper bekommen. Das habe ich gerade heute gelesen im Korintherbrief. Da denkt man sehr wenig darüber nach, aber alle irgendwie, die an einer Diät rumkatschen oder so, es kommt eine bessere Zeit für dich. Du wirst einen neuen Körper empfangen und der wird makellos sein und ewig. Hammer. Super. Dann hast du auch eine Seele. Deine Seele hat Emotionen, den Verstand und den Willen. Wohnt in der Seele rein. Und du hast den Geist, was deine Identität ist, was am wenigsten zu definieren ist, was schwierig ist. Jetzt seht ihr hier noch einen schwarzen Kreis. Die Bibel redet auch von dem sogenannten Fleisch. Und das ist also nicht etwas, was du beim Metzger kaufen kannst. Es ist auch nicht etwas, was du anlangen kannst an dir selber. Wenn die Bibel von Fleisch redet, dann redet es von einer gottfeindlichen Macht, die in dir wohnt. Scary, hä? Da innen wohnt einer, der gegen Gott kämpft. Und in dir wohnt auch einer, der gegen Gott kämpft. Jetzt ist ja witzig, dass der Geist, das Fleisch und der Geist eigentlich die Seele einklemmen. Oder? Im Sandwich. Und deine Seele ist im Sandwich zwischen dem Fleisch und dem Geist. Ich das mal so abspeichern. Da unten habe ich auch nochmal wirklich meine musischen Fähigkeiten voll ausgelebt. Was ihr da seht, sind 2 Äonen. Ein Äon ist ein Zeitalter, das findet ihr im Neuen Testament immer wieder, dass Gott in Äonen, in Zeitalter denkt. Der rote Äon ist der Äon vom Reich Gottes. Ihr seht, der hat keinen Anfang und der hat auch kein Ende. Der ist einfach, der Äon vom Reich Gottes. Ihr seht da unten einen so einen kleinen Bogen. Das ist der Äon von dieser Welt. Oder auch der Äon vom Fürst, der in dieser Luft herrscht. Die Bibel nennt ihn Teufel, Satan, Verwirrer, Zerstörer etc. Einfach der Böse. Irgendwann haben wir, das wissen wir, aus dem Alten Testament oder auch die beim Susi am Seminar sind, ich gehe da sehr schnell durch, irgendwann hat es eine Revolte gegeben, ein Drittel von allen Engeln sind zusammen mit ihrem Anführer, am Satan, auf die Erde gefallen und haben da eine Herrschaft aufgerichtet. Der schwarze Ding da, oder? Und irgendwann ist Jesus Christus gekommen, mit dem Ziel, die Herrschaft von Satan zu brechen und Menschen wieder unter die Herrschaft von Gott zu bringen. Es hat da bereits Menschen gegeben, Adam und Eva. Die haben im Paradies gelebt, das war der Hammer. Dort willst du hin. Dort kommen wir her, dort wollen wir wieder hin. Nach Jesus Christus siehst du, ist die Herrschaft gestrichelt. Gottes Herrschaft und auch Satans Herrschaft ist nach wie vor aufgerichtet. Gut. Wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann ist er eine neue Schöpfung. Haben wir gelesen in Korinther. Was passiert? Tack! Der Geist wird erneuert. Inspiriert vom Äon und vom Geist vom Reich Gottes. Und das ist bei dir passiert, wenn du umgedacht hast, Sündenopfer von Jesus Christus für dich persönlich in Anspruch genommen hast und wenn du erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, ist dein Innerste, deine Identität, du, ich sage dem, sag mal mit mir, das bist du. Du bist, ich bin und ist Gott. Das ist in dir neu geworden, unveränderlich neu. Heilig, gerecht und ohne Schuld, das bist du. Das bist du. Das Teil kann nicht mehr sündigen. Das kann nicht mehr. Ich habe gesagt, du hast gottfeindliche Mächte in dir, die dir kleben, dein Fleisch. Und das ist selbstverständlich inspiriert vom Fürst von dieser Welt, von Satan. Wenn ihr die beiden unterschiedlichen Mächte kennenlernen und Bezeichnungen davon und das können unterscheiden, es ist nicht so schwierig, aber leset durch Galater Kapitel 5. Jetzt hast du die Seele, wie du richtig siehst, ist eingeklemmt beim wiedergeborenen Mensch zwischen Geist und Fleisch. Die Seele ist prägbar. Und jetzt geht der Kampf los, den viele von uns kennen. Das Fleisch kämpft gegen den Geist und der Geist kämpft gegen das Fleisch. Aber es ist absolut kein Problem. Die Lösung ist, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und der Paulus sagt im Galater 5, deshalb rate ich euch, lasst euer Leben vom Heiligen Geist bestimmen, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Also, Bekehrung bedeutet, du hast eine neue Identität bekommen. Und in der Jüngerschaft geht es darum, dass der Geist Gottes den ganzen Mensch anfängt zu prägen. Ja? Es geht nur um das. Dass der Geist Gottes kommt und die Herrschaft in dir aufrichtet, über deine Emotionen, über deinen Willen, über deinen Verstand, über deinen Körper, über deine 5 Aktionen. Das einzige kleine Hindernis, das darin ist, ist das Fleisch. Und da möchte ich einfach noch abschliessend sagen, da könnt ihr lesen, Römer 5-8 wird hervorragend beschrieben. Das Fleisch könnt ihr so wenig verändern wie der Geist. So wenig wie du dich kannst zum Sünder machen, weil Gott hat dich neu gemacht. Du bist neu, heilig gerecht, du kannst nicht mehr sündigen, du, eigentlich was du wirklich bist. So wenig kannst du das Fleisch verändern an dir. Du kannst das nicht umerziehen. Geht nicht. Die Bibel sagt, du musst es für tot halten. Amen? Das ist Bekehrung. Das grösste Wunder, das ein Mensch erleben kann. Und ich wünsche, dass du das erlebt hast. Wenn du nicht sicher bist, komm nachher zu mir oder zum Susi zu uns. Das ist für jeden Mensch vorbereitet. Das ist so cool. Erzähle ich euch eine Geschichte. Der eine, ein Apostel, ist im Flug gereist. In Syrien ist ein Vogel ins Triebwerk hineingeflogen. Hat er in Damaskus müssen notlanden. Und dann hat es 3 Tage gebraucht, bis den Motor hineinbringen konnte. Dann ist er von seiner Fluggesellschaft in eine Unterkunft gekommen. Es war nicht so eine reiche Unterkunft, ein bisschen schäbig. Irgendwann haben sie eine Stadtführung angeboten bekommen. Und dann haben sie Damaskus angeschaut. Dann sind sie in eine Moschee gegangen. Eine uralte Moschee, 3000 Jahre alt. Jetzt können die einen nachdenken. Zuerst war es ein Zeus-Tempel, dann war es eine christliche Kirche, schlussendlich war es eine Moschee. Und ein uralter, herziger, lieber Mullah führt den Mann durch die Moschee mit anderen Leuten. Und dann sagt der Mullah, schau, diese Moschee ist anders als alle anderen. Weil in dieser Moschee ist die einzige Moschee, wo die Frauen den Männern dürfen zuschauen beim Gebet. Aber das ist hinter einem Vorhang, weil ihr wisst ja, wie wir Muslime sind. Wenn es Frauen nur hat, sind wir so abgelenkt. Wir können gar nicht mehr beten. Im Grunde genommen sind wir voller Lust. Sagt der alte Muslim. Dann sagt der Missionar zu ihm, das kann er sehr, sehr gut verstehen. Er sagt, als junger Mensch hat er auch unter dem gelitten. Er hat jedem Rock nachgeschaut. Aber nachher hat er Gott getroffen. Und durch Jesus Christus sei er frei geworden. Und die Lust sei weg. Gott hat ihn befreit davon. Und der Mullah sagt, das sei schon sehr interessant. So etwas kennen sie im Islam nicht. So etwas kennen sie in ihrer Religion nicht. Die Befreiung von der Lust vom Fleisch, die hier hockt. Er erklärt an Mullah das Evangelium. Und der Mullah sagt, und weisst, ich muss dir ehrlich sagen, ich habe bis heute das Problem, dass ich von der Lust plagt werde. Er erklärt das Evangelium und der Mullah bekehrt sich auf der Stelle. Das ist die Kraft vom Geist Gottes und der Mullah ist frei geworden von dieser Lust vom Fleisch. Das ist die Kraft vom Evangelium. Und an dem erkennst du eine echte Wiedergeburt. Dass du bereust, dass deine Seele bereut und trauert über die Schuld, die du vor Gott hast. Ohne Sündenerkenntnis keine echte Wiedergeburt. Gibt es nicht. Weil der Geist wird dich darauf aufmerksam machen, dass du hoffnungslos versucht bist mit deinem Egoismus, mit deiner Lust, mit allen Werken vom Fleisch. Schluss damit. Jetzt gehen wir weiter. Ich darf nicht zu lange da bleiben. Bekehrung, könnt ihr nachlesen, Epheser 2, wir verdeutlichen das noch, ist ein Herrschaftswechsel von der Finsternis ins Licht. Ich will das doch noch rasch lesen. Epheser, Philipper, Kolosser. Kann man sich merken, Epheser, Philipper, Kolosser. Auch euch hat Gott zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund der Verfehlung und Sünden, die euer früheres Leben bestimmten. Ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet, oder dem Äon dieser Welt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht, jenem Geist, der bis heute in jenen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also, ein klarer Herrschaftswechsel. Halleluja. Jetzt, wenn jemand so eine Wiedergeburt erlebt, so eine Bekehrung, eine Neugeburt, dann ist das Größte, was ein Mensch überhaupt erleben kann. Das war das Ereignis in meinem Leben. Bei mir war es nicht bumm ein Vulkan und alles war anders. Aber die neue Identität ist so stark und so fest, dass über die Jahre meine Seele und sogar mein Körper prägt worden sind vom Heiligen Geist. Und heute bin ich so weit, wenn es mir psychisch sogar schlecht geht und ich mich himmeltraurig fühle und ich schaue in den Spiegel, ich sehe immer noch gut aus. Weil er ist lauter, er ist stärker. Und wenn es denen mal nicht so gut geht, gleich, der Geist Gottes ist da. Es ist mächtig, mächtig, mächtig. Allerdings ist auch das nicht unangefochten. Sobald ein Mensch von neuem geboren ist, lebt er in Ewigkeit und die Seele ist Satan verloren gegangen. Halleluja. Sobald ein Mensch das Opfer von Jesus Christus annimmt, ist seine Seele gerettet. Und er ist Satan verloren gegangen. Und zuerst kämpft er mit allen Mitteln, dass das nie passiert. Er gibt dir x-tausend Alternativprogramme. Alles ist gut, ausser das Blut von Jesus Christus. Dort wird er dich davon abhalten. Und ihr werdet es sehen, auch in den Medien und überall, dort, wo ein antichristliches, antigöttliches Klima herrscht, da ist sehr, sehr vieles willkommen, wo du dich die Augen reibst. Hä? Wieso? Wieso findest du das jetzt gut? Aber bei Christus hört es auf. Weil es inspiriert ist vom Äon von dieser Welt und der Kampf gegen den Äon Gottes. Jetzt, wenn jemand den Schritt macht vom Finsternis ins Licht, dann will natürlich der Satan, ist sein grösstes Interesse, dass sein Fleisch, das Fleisch, nach wie vor Herrscher ist in deinem Leben. Oder? Und das ist auch möglich. Es gibt Christen, da sind die Pfeile genau andersrum. Die gehen dann so, oder? Und da ist ein verkümmerter, munziputzig kleiner Punkt, die neue Identität, die Wiedergeburt, die er nicht antasten kann. Und der Mensch ist gerettet, aber sein Leben ist eine Misere. Er ist nach wie vor plagend von Lust, von Sünde, hat sich nicht unter Kontrolle und der Geist Gottes kann nicht durch ihn wirken. Wisst ihr, wovon ich rede? Jüngerschaft bedeutet nichts anderes, als den Menschen helfen, die wiedergeboren sind, dass der Geist sich so schnell wie möglich im ganzen Menschen ausbreiten kann. Und das geht in der Jüngerschaft. Der Auftrag ist klar. Jesus Christus hat es gesagt, Matthäus 28, machen zu Jünger alle Nationen, taufen sie auf den Namen vom Vater, Sohn, Heiligen Geist und lehren sie alles zu halten, was ich euch gesagt habe. Dann findet das Prinzip der Jüngerschaft durch die ganze Bibel durch. Es fängt schon im Alten Testament an. Elia, Elisa etc., Mose, Josua. Ich finde es überall. Ich finde es dann auch beim Paulus, wo zuerst der Jünger war von Barnabas, wo ihn angenommen hat, der Paulus, der Schlechter, hat ihn angenommen. Und irgendwann merkst du in der Apostelgeschichte, ändert es. Zuerst ist Barnabas und Paulus und irgendwann ist Paulus und weitere. Aber da war eine Zeit von Jüngerschaft, wo der Paulus drin war. Der war ein Jünger von Barnabas. Und der Barnabas hat, obwohl der Paulus höchste Offenbarungen hatte, der hat es gebraucht, damit der Paulus in das wirkliche Leben hineingekommen ist. Das Ziel, jetzt komme ich zum Ziel der Jüngerschaft. Das Ziel ist, im Reich Gottes zu leben, im Äon vom Reich Gottes zu leben, mit dem Geist, mit deiner Seele und mit dem Körper. Damit du das erste Gebot kannst halten, welches ist, du sollst deinen Herrn lieben, deinem ganzen Seele, im ganzen Verstand und im ganzen Herz. Mit allem, was du bist, Gott lieben. Weil wir wissen, wenn du das erste Gebot haltest, dann nachher gibt es kein mehr, du sollst und du sollst nicht, dann gibt es nur noch, du wirst. Aus Liebe. Amen? Das ist das Ziel der Jüngerschaft. Und das müssen wir uns extrem auf die Fahne schreiben, weil ich kann euch sagen, wenn sich die Leute anfangen zu bekehren, und eben die Zeit reicht nicht aus, aber ich habe mit ein paar Leuten ein Gespräch gehabt. Montagabend, Open Sky. Einer läuft in die Mitte, will uns sein Fiddli zeigen, à la Angus Young. Zieht seine Hosen runter, rote Unterhosen angehabt. Die einen haben noch mehr gesehen, ich zum Glück nicht. dann sind natürlich gerade die Jungs an, oder? Und wir haben ja auch Polizisten und so. Und dann haben wir die rausgegoogelt, aus dem Kreis raus. Und dann bin ich auch dazugekommen. Und dann habe ich ihm in die Augen geschaut und gesagt, der Mann ist massiv belastet. Massiv belastet. Dann habe ich den Geist bedroht und gebunden im Namen Jesus. Dann hat er gesagt, ich bin Boxer. Der Martin ist schon hinten, hat sich auch parat gemacht hinter mir. Guter Beschützer und Bodyguard. Aber in der Kraft von Jesus Christus haben wir den Geist können brechen. Und der Mann ist sehr sympathisch und normal geworden, hat dann die Hosen angezogen. Ich habe ihm gesagt, schau, genau so sind die finsteren Mächte. Sie stehen da mit den Hosen unten. Genau so wie du. Schämst dich eigentlich nicht. Er hat die Hose nur gesagt, weil er klar geworden ist, weil der dämonische Geist gebrochen war. Da konnte ich mit ihm reden, sehr sympathisch, lange Geschichte, kurz. Wir haben angefangen über Kinder zu reden, er hat gesagt, er hat auch 3 Kinder, er hat gesagt, einen 17-jährigen Sohn hat er auch. Also er hat einen 17-jährigen Sohn, ich nicht. Und er hat gesagt, und der ist tot, und wenn ich den finde, der ihn umgebracht hat, dann tue ich eine Eigenhändigung ab morgen. Und ich habe gesagt, was ist passiert? Dann hat er gesagt, Heroin. Er hat falsches Heroin bekommen. Verunreinigtes Heroin. Er hat mir vorher, als er noch den Blick drauf hatte, hat er mir vorgeworfen, ich stehe auf der falschen Seite geistlich. Mit dem Ramones-T-Shirt und so hat er wirklich sich für Satan stark gemacht. Von dem Eon, von dieser Welt ist er gekommen. Inspiriert. Und dann nachher habe ich so gesagt zu ihm, so, okay, gut. Was denkst du, wessen Schuld ist das jetzt, dass dein Sohn tot ist? Und ich habe natürlich gedacht, er sagt jetzt, es ist Gottes Schuld. Aber der Junge war schon so gebrochen gewesen, und er hat gesagt, es ist meine Schuld. Und dann sind Tränen gekommen. Dann war der Mann gebrochen gewesen. Und er war auch stark alkoholisiert gewesen. Und dann ist er davon gelaufen. Dann sind wir ihm nachgegangen, haben ihn versucht aufzubauen, das Evangelium zu bringen. Und dann hat er gesagt, ich sage euch eins, ich würde sterben für meinen Sohn, wenn er könnte leben. Und wir haben gesagt, die Geschichte haben wir auch schon gehört. Es ist jemand gestorben. Und ich sehe die Entwicklung, was passiert, wenn das Reich Gottes reinbricht. Ein extrem dämonisch belasteter Mann, der sich exhibitionieren will, läuft als ein geschlagenen, weinenden, jungen, kleinen Bub davon, der seiner Sünde sich bewusst ist. Und ich könnte euch wirklich noch mehr Geschichten erzählen, frage mich nachher, ich darf nicht. Wenn so Menschen zum Glauben kommen, dann brauchen die Begleitung. Wir waren an einem Seminar von einem gewissen Sam irgendetwas, ein extremer Apostel, und er hat gesagt, ihr wisst nicht, wie dämonisiert Europa ist. Es ist nicht mehr wie früher. Und der Grund ist, weil jeder noch irgendeinen Götz hineinschleppt. Schau, man hat Geschlechtsverkehr mit allen Nationen und Götzen. Du gehst auf Indien, gehst auf Israel, auf Afrika und überall. Und es passiert wirklich globale Dämonenaustausch. Hauptsächlich durch Geschlechtsverkehr, hauptsächlich durch Götzen, die man hat. Ja, das ist noch ein schönes Souvenir. Das ist noch ein schöner Tempel. Ich sehe es in den Restaurants, überall stehen die grusigen, nichtsnutzigen, ekligen, fetttriefenden, toten, aus Holz geschnitzten Buddhas umeinander. Und die Leute beten es an, meinen nicht, die seien kraftlos. Die haben leider eine Macht. Unsere Gesellschaft ist echt unter eine Herrschaft gekommen vom Eon, von dieser Welt. Selbst Christen sind brutal verstrickt in die Welt. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die einen merken es nicht einmal. Es ist für sie so normal. Da braucht es Vorbilder und da braucht es geistliche Vaterschaft. Ziel der Jüngerschaft ist, dass die Ordnung wiederhergestellt wird. Jetzt gebe ich euch 3 Punkte, die sind wichtig. Die sind vielleicht auch für dein persönliches Leben wichtig, dass du noch mehr siegreich kannst leben. Wo der Mensch im Paradies war, hat er Beziehung zu Gott. Am Abend ist der Vater mit Adam und Eva spazieren gegangen. Ist so ein schönes Bild, könnt ihr es nachlesen. Sie waren unter der Herrschaft von Gott. Es hat keine Krankheit gegeben. Die sind viel Blut herumgerannt. Da war wirklich totaler Frieden. Und es hat absolut keine Sünde gegeben im Paradies. Einverstanden? Durch die Entscheidung, durch die Auflehnung gegen Gott, ist das alles zerbrochen. Zuallererst ist die Beziehung zum Vater verbrochen. Wir lesen das nach, am Anfang Genesis. Vater ist am Abend durch den Garten gerannt. Adam, wo bist du? Mensch, wo bist du? Nicht, dass er es nicht gewusst hat. Aber es war der Schrei von einem Vater, der seinen Sohn, seine Kinder vermisst. Und der Schrei, Adam, wo bist du? Der geht jetzt noch. Durch das ganze Weltall, durch die Universen von den Universen. Adam, Mensch, wo bist du? Beziehung war aufgelöst. Durch das ist der Mensch nicht mehr unter der Herrschaft von Gott gestanden. Der Schirm, den wir lesen, Psalm 91, unter dem Schirm des Höchsten. Kein Pfeil wird dich treffen. 10'000 links, 100'000 rechts, aber du läufst schön in der Mitte durch. Weil dich wird es nicht treffen. Du stehst unter der Herrschaft von Gott. Die war gebrochen. Durch das ist die Sünde ins Leben reingekommen von Adam. Er musste arbeiten gehen. Die Frau hat unter Schmerzen geboren. Ja, das ist ein Volk der Sünde. Alle Faulen unter euch. Da im Reich Gottes. Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Sünde ist reingekommen und beherrscht die Welt bis heute. Der Tod. In der Jüngerschaft geht es darum, dass alles in der richtigen Reihenfolge wieder herzustellen. Und wenn ihr lest, was Jesus gebracht hat, der Johannes und auch Jesus und später der Paulus, Jesus, seine Botschaft war nicht, du bist ein sündiger Mensch, du brauchst Erlösung, ich werde für dich sterben am Kreuz und nachher ist alles gut. Bekenn deine Sünde. Das war nicht seine Botschaft. Was war die Botschaft von Jesus? Rhetorische Frage. Sag es einander, sag es flüstern einander ins Ohr. Ich weiss, man macht das nicht so gerne, aber was war die Botschaft von Jesus? Ich flüstere voll, meine Autorität. Dann werdet ihr auch nachher alles machen. Halleluja. Mit einer Erweckung ausbrechen, sogenannte Supererweckung. Ja, genau. Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu bringen. Das Reich Gottes ist näher, hat er gesagt. Und Schuld bekennen und schuldfrei sein, das ist ein Teil vom Reich Gottes, aber das ist nicht das Evangelium. Versteht ihr? Das ist ein riesen Unterschied. Sondern Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes wiederherzustellen. Und das Reich Gottes fängt an in der Beziehung zum Vater. Wie Jesus Christus. Er ist in der Beziehung zu seinem Vater gestanden. Ihr lest es noch. Alles hat er gemacht in Abstimmung mit seinem Vater. Das hat etwas zur Folge gehabt. Jesus ist unter der Herrschaft gestanden vom Vater. Niemand hat Jesus können antasten während der Zeit, wo er auf dieser Welt war. Sie wollten den Hang abschupfen, er ist einfach gemütlich durchgelaufen. Sie wollten ihn umbringen, es ist nicht gegangen. Niemand hat Jesus Christus können antasten. Er war unantastbar für den Feind. Warum? Weil er unter der Herrschaft gestanden ist vom Vater. Amen. Versteht ihr das? Beziehung zum Vater unter der Herrschaft vom Vater. Erst am Schluss, wo er es zugelassen hat, hat die Sünde können reinkommen und in seinem Leben Verwüstung anrichten. Sprich, er hat sich selber zur Sünde gemacht. Er hat sich freiwillig aus dieser Herrschaft rausgegeben, weil er für dich hat müssen den Preis zahlen für deine Schuld und für dein Versagen, für deine Gottlosigkeit ist er gestorben. Wenn wir in Jüngerschaft reingehen, ist das Wichtigste, dass wir zuerst Beziehung zum Vater herstellen, damit der Mensch wieder unter die Herrschaft von Gott kommt, damit er siegreich ist und lebt über die Sünde. Klammern, wenn du leidest darunter, dass du dich nicht als Überwinder siehst und dass Sünde dich immer wieder einholt, versuch es umzutrüllen. Kämpf weiter gegen die Sünde, aber leg deinen Hauptfokus darin, dass deine Beziehung zum Vater wiederhergestellt ist. Auch durch das Blut von Jesus. Durch das lebst du unter der Autorität der Herrschaft von Gott. Und du wirst nicht sündigen. Weil alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt mit Lichtem. Um das geht es in der Jüngerschaft. Kommen wir zu der Praxis. Es geht nicht um Lehre bei der Jüngerschaft, sondern es geht um dein Leben. Mir hat mal einer gesagt, das, was er isst, spricht lauter als das, was er sagt. Und das finde ich sehr gut auf den Punkt gebracht. Bei der Jüngerschaft, bei der geistlichen Elternschaft, Vaterschaft, Mutterschaft, wenn Gott dir ein Baby anvertraut, geht es nicht darum, wie viel das du weißt und wie gut du kannst erklären. Es geht darum, wie viel das du selber lebst. Weil genau das wirst du weitergeben können. Und du wirst nicht mehr weitergeben können, als du selber lebst. Da liegt es auf der Hand, und das seht ihr jetzt, dass wenn Christen die Erfahrung nicht haben, dass sie Menschen zu Jesus führen, und wenn Christen, wenn du die Erfahrung nicht hast, dass du selber ein geistlicher Vater wirst, dann wirst du dein Leben möglicherweise nicht mit der gleichen Genauigkeit und Sorgfalt leben, wie wenn du das wärst. Also ein kleines Beispiel, ich habe mich ja nie angeschnallt im Auto fahren. Ich habe das ja immer einengend gefunden. Aber nachdem ich jetzt 3 Kinder habe und mir ein paar Leute ins Leben gerettet haben, ist das für mich ein automatischer Griff und ist keine Frage, ich schnall mich an. Ein blödes Beispiel, es gibt bessere, aber es zeigt, auf was es rausgeht. Auch moralisch, auch im Gehorsam, wirst du anders leben, wenn du weißt, dass es eine Verantwortung in deinem Leben gibt, die du weitergibst. Verstehst du, was ich rede? Auch Eltern, ich hoffe, dass ihr Eltern, falls ihr eine wüste Sprache habt, die wirklich ändert, weil eure Kinder werden gleich reden. Und es wird nicht einfach werden, weil in der Schule gehört es gerade noch mal. Ich hoffe, ihr Eltern, wenn ihr öffentlich streitet miteinander, dass ihr das aufhört. Weil eure Kinder werden es von euch abschauen und sie werden es auch machen. Wenn wir Eltern sind, dann sind wir doppelt challenged. Und also schon mehr als ein Dutzend Mal habe ich mich bei meinen eigenen Kindern müssen entschuldigen müssen. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist das eigentlich ein Beispiel? Haben wir extra gemacht? Nein. Ist ein Beispiel, so soll es nicht sein. Sondern so soll es sein. Verantwortung, geistliche Verantwortung ist ein enormer Motor in deinem Leben, auch in deinem Power-Team. Ihr seid belanglos, ihr seid vielleicht nicht wirklich auf Jesus fokussiert, ihr macht vielleicht sogar Spass, wo Gott nicht ehrt. Aber du wirst es sofort aufhören, wenn ein neubekehrtes Baby in deiner Mitte ist. Weil der Neubekehrte meint, du seist perfekt. Der meint das. Der meint, du seist perfekt. Du kannst bei dir zurückschauen, wie es bei dir war, als du zum Glauben gekommen bist. Ich habe alle, habe ich wirklich mit dem Fernrohr, habe ich gesagt, das sind für mich perfekte Christen gewesen. Egal, wie lange sie schon gläubig sind, hauptsache, sie sind vor mir da gewesen. Sie sind für mich perfekt gewesen. Und du bist der perfekte Christ. Für jeden Neubekehrte. Und jeder, der da reinläuft und das Leben gerade erst bekommen hat, der schaut dich an und der vergleicht. Wie ist es? Was machen die für Witze? Wie reden die miteinander? Wie gehen die miteinander um? Und Gott sei Dank ist der Feedback positiv. Aber ich sage nur, es geht nicht um die Lehre, sondern es geht um dein Leben in der Jüngerschaft. Der zweite Punkt ist auch ganz wichtig. Es ist die gleiche Kraft, die der in die Wiedergeburt gebracht hat, wo ihn nachher auch in die sogenannte Heiligung führt. Heiligung ist ein biblischer Begriff, den findet ihr im Neuen Testament. Bedeutet nichts anderes, als der Geist Gottes Raum für Raum für Raum, Zimmer für Zimmer, Türe für Türe reingeht, bis er den ganzen Mensch unter seiner Kontrolle hat und du wieder unter der Herrschaft von Gott lebst. Es ist der gleiche Prozess. Und wenn ich mit Leuten in einem Jüngerschaftsprozess stehe, dann forciere ich das auch nicht. Weil ich kann ja eine Bekehrung auch nicht forcieren. Ich kann ja nicht einen bekehren. Und so wenig kann ich einen zum Jünger machen. Es ist die Kraft vom Heiligen Geist. Aber für mich, der mit ihm unterwegs ist, ist es meine Pflicht, auch mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein und zu helfen, links und rechts zu stützen sein, damit er ans Ziel kommt. Aber wenn ich merke, dass er sich für den Heiligen Geist verschließt, dann ist es so. Dann fühle ich mich ehrlich gesagt auch nicht verantwortlich. Dann bin ich einfach da, falls die Türe wieder aufgeht und kann den Ball wieder aufnehmen. Es ist eine Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist. Jetzt, das ist einfach grundsätzlich zur Jüngerschaft. Und ich weiss, für viele von euch ist das momentan gar kein Thema. Oder vielleicht doch, wie wir werden sehen am Schluss. Weil du kannst jetzt bereits anfangen, Jüngerschaft zu leben. Nämlich in deinem Power-Team. Auch wenn es keine Neubekehrten da sind, kannst du gleich das Vorbild sein, du kannst dich gleich investieren, etc. etc. Aber ich hoffe, dass für viele von euch nächstens die Not da wird sein und du wirst einen Neubekehrten haben. Und du freust dich über Bekehrung, über die Neugeburt, aber schon nach 3 Wochen merkst du, der steht in einem enormen Kampf hinein. Du kannst den nicht mit Christen in Kontakt bringen, der will seine Sünden weiterbehalten, der will nicht in der Bibel lesen oder weiss ich was. Aber du merkst, es ist echt, es ist von Gott. Und dann braucht es deine Hilfe. Und da wollen wir jetzt rasch sehr, sehr praktisch werden. Und da bitte ich den Matthias, dass er uns rasch durchnavigiert. Ihr seht hier unsere Homepage. Und macht jetzt einen Slash und schreibt dann Ressourcen. Das hat er schon vorbereitet für uns. Er geht rein. Es ist, der Benutzername ist klein. Ressourcen. Und dann gehen wir runter. Grosses G. Glory. Ausrufezeichen. Grosses G. Glory. Ausrufezeichen. Und dann sind wir in der City Church Ressourcen rein. Da seht ihr jetzt zum Beispiel Solid Ground Mentoring. Da flitzen wir jetzt rein. Und da habt ihr Ressourcen, die sich bewährt haben, die ihr herauspicken könnt, wenn ihr geistliche Eltern geworden seid. Das ist eigentlich die Toolbox mit den Pampers drin und den kleinen Schüli, wo du damals rüberkommst, wenn du wieder mal ein Kind gebärst. Und das wollen wir uns anschauen. Mentoring mit Solid Ground Cards, flitzt rasch dort rein, das ist gerade das Oberste. Wenn ihr da reingeht, haben wir ein A4 vorbereitet, wo wir einfach die grundsätzlichen Sachen und Prinzipien vom Mentoring aufgeschrieben haben, auch wie kann man es machen. Und da stehen wichtige Sachen, wie zum Beispiel, dass du das transparent machst, dass du eine Einwilligung reinholst, dass du die Person auch fragst, ist es recht, wir treffen uns wöchentlich, ich möchte in dein Leben investieren. Für viele ist das total ungewohnt, weil sie das nicht kennen, weil sie das noch nie gehabt haben. Andere sind total froh darum, oh ja, gib mir, ich bin hungrig. Wichtig ist, dass ihr das abmacht. Und dann ist der Punkt, dass wir mit der Teaching Card Nummer 5 anfangen. Beginne ganz praktisch, Teaching Card Nummer 5, kannst du das runterfahren. Gehe zuerst die Punkte 1 bis 7 durch. Auch 8 bis 10 sind lehrreich. Gesehen, das ist wirklich sehr einfach. Lege den Schwerpunkt jeder von Anfang an darauf, dass dein Jünger in seiner persönlichen Beziehung zu Gott wächst. Lehre ihn, die Bibel zu lesen und persönliche Zeiten mit Gott zu pflegen. Jetzt bitte ich dich rasch in die Teaching Cards reinzugehen, währenddem ich ein paar Sachen zu dem sage. Wenn wir es vorher davon gehabt haben, dass die Beziehung zum Vater muss wiederhergestellt werden, dann ist das auch in der Jüngerschaft das Wichtigste. Der Jünger muss so rasch wie möglich angeschlossen sein beim Vater. Oder? Das Bärli muss am Weinstock angeschlossen sein. Es gibt zum Beispiel Leute, die zum Glauben kommen, die irgendwelche brutale Fragen für sie das Wichtigste sind, irgendwelche theologische Fragen. Warum ist das? Warum ist das? Warum ist das? Was denkst du über das? Was denkst du über das? Und das ist auch wichtig, dass man auf das eingeht, weil da ist ein Hunger da. Aber das nützt alles nichts, wenn der Jünger nicht mit dem Vater auf Punkt 1 bitte geht, wenn der Jünger nicht mit dem Vater verbunden ist. Siehst du, da Wachstum, Beziehung zu Gott. Erster Punkt, pflege täglich deine Beziehung zu Gott. Und unser Vorschlag ist, sicher ein guter Weg zu gehen, ist, dass du mit dem Mensch, der zu Jesus gekommen ist, Punkt für Punkt für Punkt für Punkt durchgehst. Und dass du nicht schneller gehst, als er einen Punkt umsetzt. Also zum Beispiel folge täglich Gottes Stimme ist eine klare Folge von Punkt 1. Pflege täglich deine Beziehung zu Gott. Ich habe so eine coole Erfahrung gemacht in der letzten Woche. Ich bin auch mit jemandem in einem Coaching. Und er ist gekommen und hat mir erzählt, wie es ihm geht und so. Und dass sein Beruf nicht recht gut läuft und Zeug und Sachen. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, wie fängst du deinen Tag an? Ist Gott mit einbezogen in deinen Berufsalltag und so? Er sagt, nein, eigentlich nicht. Wenn ich dann im Beruf bin, ist es weiter weg. Ich frage, ja, wie fängst du deinen Tag an? Ja, am Morgen habe ich den Zug, lese ich an meiner Bibel, oder? Dann habe ich laut rauslachen und gesagt, ja, super. Das ist wahrscheinlich nicht der ideale Ort, zum Beziehung mit dem Vater zu pflegen, oder? Weil du weißt ja nicht, vielleicht sagt er dir, geh auf die Knie. Das ist Entschuldigung. Oder vielleicht sagt er dir, sing ein Lied. Das heißt auch Entschuldigung. Also bist du total eingeschränkt, wenn du im Zug rasch deine Bibel fastfoodmässig reinlässt. Du musst ja zum Vater kommen und du bist ja der Sohn, der frei ist. Und ich habe das erklärt und er hat gesagt, oh, das macht er. Und er hat das gemacht und sein Leben hat sich total verändert. Der steht jetzt jeden Morgen auf, also als erstes macht er knüttelt runter beim Bett und er ist da, Vater, da bin ich. Dann kann Gott reden. Dann ist alles Spielraum da. Und so wird er einen Start haben in den Tag rein und dann geht er an seinen Job, wo ein anspruchsvoller Job ist und dort rein gehört er neuerdings die Stimme von Gott. Sehr cool, oder? Wie machst du es du? Dann zweitens, nimm Gottes Wort in dich auf. Wir müssen unseren Jünger lernen, die Bibel lesen. Red mit Gott über alles, was sich beschäftigt, etc., etc., etc. Und dann bis Punkt 6, sei ein Teil einer Gemeinschaft. Teile Leben und Glauben durch andere Menschen. Gib weiter, was du gelernt hast. Und dann letzter Punkt, Verantwortung übernehmen. Da kannst du ganz runterfahren. Da haben wir nämlich noch eine Zeichnung gemacht, wie Wachstum passiert. Wachstum passiert im Leben von einem Menschen, wenn er erstens Beziehung zu Gott hat, zweitens Beziehung zu Menschen oder eben auch zu anderen Christen und drittens anfängt, Verantwortung übernehmen. Und so kannst du eigentlich mit so einer Teaching Card, wenn der Jünger willig ist, kannst du ihn Stück für Stück für Station hineinführen. Wenn unterwegs Fragen auftauchen, ja, wie kann ich jetzt Sünde überwinden oder selber oder dieses oder jenes, dann haben wir ja noch vier andere Teaching Cards, die das vertiefen. Und darum empfehle ich dir, wenn du jemanden zu Jesus geführt hast, schnapp dir ein Set Teaching Cards und lies es selber durch, damit du diese Ressourcen kennst. Jetzt bitte ich dich nochmal rasch zurückzugehen auf aufs Inhaltsverzeichnis. Schau, du kannst gerade einfach links rübergehen, im oberen Register hast du es. Ja, aber links, super. Und da haben wir nämlich jetzt alle Ground 24 Predigten. Klick, das unterste. Danke, da siehst du, haben wir alles da vorbereitet, wo sie dann auch können, die ganze Solid Ground Serie, die wir als Church durchgemacht sind, können sie auch reinhören. Das ist so ein äusserer Rahmen. Es gibt wichtige Stationen, wo du vorbeikommst, wenn du einen Jünger hast. Das eine ist ein umfassendes Sündenbekenntnis. Da haben wir auch einen Sündenspiegel anhand der 10 Gebote, kannst du mal reinflitzen. Da sind einfach die 10 Gebote, was ja eigentlich die Rechtfertigung vom Teufel ist, um die Welt zu zerstören, ist, wenn du die 10 Gebote brichst. Und jede mögliche Sünde bricht eines von diesen 10 Geboten. Und anhand von dem Sündenspiegel ist es eben super, dass man sich auch mal reflektieren kann und dass man auch kann allfällige Bindungen geistlich lösen kann. Weil wenn ein 30-Jähriger zum Glauben kommt, glaubt man es, dann ist durch einiges durch. Und das ist gut, weil das Wort Gottes sagt, wer seine Sünde bekennt, ist Gott treu und gerecht und reinigt. Eine weitere Station, wo man vorbeikommen muss, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Das ist auch wieder etwas, wo das Leben durch dich fließt, dass du ihm die Hand aufleihst, dass er erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Das ist in der Regel eine spürbare Sache. Der merkt, das gibt es vorher und nachher. Dass er auch das Zungengebet empfängt. Dass er sich bemächtigt fühlt für kranke Betten. Dass er einfach die Kraft vom Reich Gottes kann empfangen. Und eine wichtige Station ist eben auch, dass er in die neue Familie hineinfindet. Auch das ist eine totale Umstellung für die meisten, weil ihr Leben haben sie ohne Leib Christi, ohne Kirche, ohne Gott gelebt. Und plötzlich ist ein Sonntag wichtig, plötzlich ist ein Abend wichtig, plötzlich gibt es neue Prioritäten. Was auch wichtig ist für dich, das sind praktische Tipps jetzt einfach, ich nehme jetzt mal an, für die einen ist das lehrreich. Neubekehrte sind wirklich wie Kinder, die im Kindesalter sind, die total hungrig sind. Sie wollen alles wissen, sie ziehen alles auf. Und ich habe am Anfang gesagt, sie glauben, du bist perfekt. Und weil sie glauben, du seist perfekt, das musst du ausnutzen, glauben sie dir auch alles. Und in dieser Zeit musst du dich wirklich füttern. Der Petrusbrief redet von Muttermilch. Du musst denen alles reinlassen. Du musst den Knopf, den Punkt, dann machen, wenn er offen ist. Oftmals wird das verpasst, dann ist man schon zufrieden, wenn er zum Glauben gekommen ist und dann nimmt man mal Distanz, ich will dich nicht überfordern. Genau falsch. Ist wie ein Kind, das geboren ist, nein, jetzt die Brust ist noch zu viel für dich. Nein, den musst du gerade annehmen und du musst ihn dann annehmen, natürlich in Koordination mit dem Heiligen Geist, weil dann ist er offen, weil es geht nicht lang und er sieht alles genau umgekehrt. Dort, wo du alles richtig gemacht hast, machst du plötzlich alles falsch. Das ist einfach meine Erfahrung. Vielleicht gibt es Ausnahmen, aber die kommen dann eigentlich in ein Teenager-Alter rein, wo sie anfangen zu rebellieren. Und du fühlst dich verantwortlich und du betest für die, aber die machen, was sie wollen. Und dann ist deine Aufgabe als geistliche Eltern, du musst dich behandeln wie ein Teenager. Du bist einfach da mit der Ermutigung und du weißt, sie kommen wieder zurück. Und dann kommen sie wieder zurück und dann nimmst du es und führst es weiter. Stimmt, gell? Jetzt zum Schluss. Jüngerschaft ist ein Lebensstil. Das ist jetzt eigentlich das, wo ich will, dass du das umsetzt, was du auch jetzt kannst umsetzen. Lebe so, dass du etwas zu geben hast. Immer. Jüngerschaft ist ein Lebensstil. Es fängt nicht erst an, wenn sich ein Mensch bekehrt. Wenn du in einer Familie bist, lebst du dort bereits Jüngerschaft zu deinen Kindern. Lebe so, dass du etwas zu geben hast. Gott hat dich für das gemacht. Zweiter Punkt. Start in deinem Power-Team. Wenn du lernst, in deinem Power-Team Verantwortung zu übernehmen, dann fällt es dir leichter auch, Menschen neu bekehrt ins Leben hineinzureden. Es ist nicht einfach, Verantwortung übernehmen geistlich. Weil man muss auch Leute ins Leben hineinreden. Es ist ja nicht nur immer Ermutigung, manchmal musst du auch ermahnen. Und das ist nicht einfach. Und das sind wir uns nicht gewöhnt. Darum fang im Power-Team an, übernimm Verantwortung. Wenn du eine Begabung als Lehrer hast, dann setz den Lehrer Level 1 um mit Exzellenz. Mit Exzellenz. Lies selber die Bibel, sei ein Bible-Crack, sei ein Nerd durch die Bibel und du hast die Autorität, das weiterzugeben. Wenn du bei den Propheten im Support bist, dann nachher pfleg deine Beziehung 1a Premium. Los auf Gottes Stimme. Bete den Herr an. Und du wirst das, was du selber lebst, können weitergeben können. Dasselbe beim Evangelist, selbstverständlich beim Hirten und beim Leiter auch. Das kann jeder von euch machen. Und das ist die Essenz vom Leben. Und Gott ist ja der Gott, der schaut, wo hat es Treue, wem kann ich mehr geben. Und sobald er einen findet, der gut umsetzt, im Kleinen treu ist, der wird er über viel setzen. Und das sollst du sein. Ich will, dass du über viel gesetzt bist. Du weißt, die Felder bringen unterschiedliche Frucht. 30, 60 und 100-fach. Welche willst du sein? Ich will ein 100er sein. Und für das muss ich treu leben. Für das muss ich treu sein, in dem, was mir Gott jetzt vor die Nase stellt. Auch wenn ich vielleicht gerne etwas anderes hätte, ich will treu sein in dem, was er mir jetzt gibt. Und wenn du im Power-Team bist, dann bist du dort treu. Stich raus durch deine Hingabe, durch deine Treue und Sorgfalt. Und dritter Punkt. Nutze jede Gelegenheit von Jüngerschaft auch in der Familie und im Beruf. Vielleicht hat es in deiner Firma einen Stift oder so, wo du anvertreibst. Ich weiss es von Alex. Die Stifte werden immer ihm angehängt, oder? Weil sie merken einfach, das funktioniert am besten. Der Mann kann denen etwas weitergeben und sie gehen auch gerne zu ihm. Wo hat es Leute, die auf dich schauen? Vielleicht in deiner Verwandtschaft? Hat es kleine Kinder? Hat es irgendwelche Verwandte, die dir immer am Hals rumhängen, wenn du vorbeigehst? Das ist von Gott, das ist eine offene Tür. Weil so kommst du in diesen Lebensstil rein und du lebst so, dass du etwas weitergeben kannst und sobald jemand bei dir ansaugt, gibst du es weiter. Halleluja. Ich habe euch gesagt, es ist eine komplexe Sache, aber es ist mir wichtig, dass wir das einfach wieder mal zusammenfassend sagen können. Die Botschaft an dich ist, Gott hat etwas vor mit dir. Sei parat, mach dich parat, bete weiterhin für verlorene Menschen. Weil Gott will, dass du geistliche Elternschaft erlebst in Kürze. Gottes Absicht ist, dass die Frucht bei dir durch dich entsteht und dass du sehr wahrscheinlich auch in eine geistliche Vaterschaft hineinkommst. Selbstverständlich sind wir als ganze Church und Power Teams da, um einander zu helfen. Kommt auch zu mir, wenn ihr nicht weiter wisst oder zum Susi, ich bin da. Aber meine Botschaft ist, Gott will durch dich wirken, weil das ist seine Strategie von Multiplikation.